Es ist eine totale Befreiung für die Demokraten.
Diese junge, strahlende Frau kann ihn schlagen.
Weil sie jetzt auf dieser Welle der Euphorie mitschwimmen.
Der Harris-Boom.
I'm Kamala Harris and I approve this message.
We will not let this happen. Kamala Harris, you're fired. Get out. You're not doing the job. Get out.
Kamala Harris und Donald Trump treffen heute Nacht im TV-Duell aufeinander. Der erste direkte Schlagabtausch der beiden, seit Kamala Harris die Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten ist. Der Hype um sie ist groß. Aber wird er halten bis zur Wahl? Das klären wir mit Julia Kastein aus dem ARD-Studio in Washington. Sie erzählt uns, welche Punkte entscheidend sein werden für das TV-Duell und am Wahltag. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Dienstag, der 10. September. Hallo Julia.
Hallo Viktoria.
Julia, was war für dich der entscheidende Moment, an dem klar war, für die Demokraten, Kamala Harris ist unsere große Hoffnung?
Ja, das war tatsächlich der erste gemeinsame Wahlkampfauftritt von Kamala Harris und ihrem Running Mate, also ihrem Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz. Das ist ja der Gouverneur von Minnesota noch. Das war am 6. August, also gerade mal 2 Wochen, nachdem Joe Biden seinen Rückzug bekannt gegeben hatte als Kandidat. Und das war der Tag, an dem das Ergebnis dieser parteiinternen Abstimmung bekannt gegeben wurde.
And so,
also Harris war offiziell die Kandidatin der Demokraten. Ja, sie kommt auf die Bühne.
I stand before you today to proudly announce I am now officially the Democratic nominee for President of the United States.
Und es wirkte so wahnsinnig selbstverständlich, als ob sie wirklich ihr Leben lang nichts anderes gemacht hätte, als demokratische Präsidentschaftskandidatin zu sein. Als ob sie dahin gehört, eine gestandene Frau. Sie hatte aber auch in diesem Moment kein Problem damit, tatsächlich Tim Walz einen Großteil der Bühne zu überlassen, weil er eben als ihr Vizepräsidentschaftskandidat vorgestellt wurde.
Now, welcome the next Vice President of the United States, Tim Walz.
Die beiden sind ja ein Team und ich glaube, in dieser Kombination ist es besonders wichtig, vielleicht noch mehr als bei anderen Wahlen.
I'm thrilled to be on this journey with you
and das war eben ganz deutlich zu spüren, dass diese beiden, obwohl sie ja noch nicht häufig miteinander aufgetreten waren, zum ersten Mal eigentlich, wenn man es genau nimmt, dass die trotzdem irgendwie authentisch und überzeugend gewirkt haben an diesem Abend.
Thank you, Madam Vice President, for the trust you put in me, but maybe more so, thank you for bringing back the joy.
Es war einfach eine Bombenstimmung in dieser Arena mit gut 10.000 Leuten. So eine große Menge hatte Joe Biden nie zusammengekriegt im Wahlkampf und Kamala Harris hatte es aus dem Stand geschafft. Sie sind in Philadelphia aufgetreten, also in diesem ganz wichtigen Swing State, diesem Wechselwählerstaat Pennsylvania, auf dem Gelände der Temple University.
Thank you for the warm welcome.
Alle, mit denen ich gesprochen habe, waren voller Hoffnung darauf, dass es mit Kamala Harris jetzt tatsächlich klappen könnte, dass diese Wahl noch nicht verloren ist. Sie wollten unbedingt bei diesem aus ihrer Sicht sehr historischen Moment dabei sein, wo eben, wie sie hoffen, die künftige Präsidentin der Vereinigten Staaten, die erste Frau mit indischen und jamaikanischen Wurzeln auftritt.
Wie kommt denn diese Wende bei den Demokraten?
Ja, das ist wirklich eine Wende. Schon erstaunlich, hätte man sich nicht ausmalen können, weil vor einem Jahr beispielsweise, da galt eigentlich Kamala Harris als der Hauptgrund, warum Joe Biden meinte, dass er unbedingt selber nochmal antreten muss. Sie war unbeliebt als Vizepräsidentin. Man traute ihr den Job selbst in den eigenen Reihen nicht so richtig zu. Sie war ja auch schon als Präsidentschaftskandidatin krachend gescheitert. 2019 schon, da war sie mit vielen anderen angetreten, wollte eigentlich Kandidatin werden und hatte dann schon vor der allerersten Vorwahl wieder das Handtuch geworfen. Also das ist schon eine überraschende Wende und ich glaube, es ist einfach das Zeichen für die große Verzweiflung, die geherrscht hat bei den Demokraten. Da lag ein Mehltau über dieser Partei und ihren Anhängern. Hier in Washington ist man ja eigentlich nur von Demokraten umgeben. Also die meisten Menschen, die man trifft beim Einkaufen, im Hundepark, beim Yoga oder wo auch immer, die waren alle so deprimiert. Die wollten eigentlich überhaupt nicht reden über die nächste Wahl, weil sie das alles so ganz grauenhaft fanden. Und mit einem Schlag Als Joe Biden den Weg freigemacht hat, haben sie sich entschieden, okay, jetzt kann es doch klappen und es kann nur mit Kamala Harris klappen und jetzt wollen wir aber auch wirklich dran glauben. Also es ist schon ein enormer Hype und die Bereitschaft, wirklich viele Bedenken über Bord zu werfen und jetzt zu sagen, okay, wir schaffen das und wir machen das jetzt mit Kamala und Tim.
Seitdem ist der Hype ja auch in den sozialen Medien angekommen, auch in Deutschland. Wie ging das los in den USA?
Ja, also ich fand das irgendwie sehr hübsch, dass es ja gar nicht vom Harris-Lager selbst zunächst ausging, sondern tatsächlich von Influencern und Stars der Gen Z-Generation vor allen Dingen. Also beispielsweise die britische Sängerin Charlie XCX, die hat ja eine Platte gemacht, die heißt Brett. Und dieses Wort Brett, also Göre, das hat sie dann in einem kurzen Social-Media-Post für Kamala Harris genannt. Sie hat gesagt, Kamala is Brett. Und das war sofort ein Riesending.
The Brett idea from Charlie XCX come into a presidential campaign.
Even Kamala Harris's social accounts have adapted this hashtag Brett Summer branding using a lime green backdrop and an aerial font.
Überall war dann auf einmal Kamala zu sehen vor grünem Hintergrund wie bei dieser Platte und sie war auf einmal Brett und eine Göre und das war irgendwie cool.
Ja.
Und sie selber hat es dann auch weiter genutzt, aber auch da war der Ausgangspunkt tatsächlich Influencer, die nochmal einen alten Clip von ihr ausgegraben haben, von einer Rede schon aus dem Jahr 2023, da ist das keinem groß aufgefallen. Da hatte sie in einer Rede über ihre Mutter berichtet.
She would give us a hard time sometimes and she would say to us, I don't know what's wrong with you young people. You think you just fell out of a coconut tree?
Seid ihr aus einer Kokospalme runtergefallen?
Everything is in context.
Ihr müsst auf den Kontext achten. Und dieser kurze Clip, der ist auch viral gegangen und wurde dann tatsächlich auch von der Kampagne mit ausgenutzt.
You think you just fell out of a coconut tree?
Also da ist schon eine Menge Bewegung drin und es sind einfach, glaube ich, so kleine Häppchen, die unheimlich gut eben sich in Social-Media-Kanälen vermarkten lassen.
Und welche Strategie steckt dahinter?
Ja, also ich glaube tatsächlich für diese Generation der Jungwähler, der Erstwähler, die ja sehr wichtig werden bei dieser Wahl jetzt im November, da ist man natürlich froh über jeden, der sich ergötzt an einem Brett-Clip oder an einem Coconut-Clip oder was auch immer und hofft, die Leute da mitzunehmen und zu begeistern und zum Wählen zu bringen. Denn Jungwähler, die wählen manchmal gar nicht so begeistert tatsächlich. Die muss man schon ganz schön zum Jagen tragen. Also da hat es tatsächlich auch Strategie. Also vielleicht auch bei der Gen Z ein großer Hunger nach einer Frau, die als Projektionsfläche ein Stück weit auch dienen kann, ne?
Also, the hype is real bei den Wahlkampfauftritten von Kamala Harris und auf Social Media. Aber selbst wenn Kamala Harris da gerade punktet, entscheidend für einen Wahlerfolg sind in den USA wie immer die Swing States, also die Staaten, in denen besonders viele Wechselwähler leben. Welche Strategie fährt Kamala Harris, um da zu punkten?
Also sie fährt die Strategie hinzufahren tatsächlich. Ne? Sie ist sehr häufig beispielsweise in Pennsylvania. Das ist dieser eine Swing State im Nordosten. Da sind sich eigentlich alle Politikexperten einig. Es gibt keinen Weg zum Wahlsieg ohne Pennsylvania. Und das ist auch ein Grund, warum sie da sehr viel Wahlkampf macht. Da tingelt sie tatsächlich auch durch die kleinen Betriebe, durch Gewerkschaftseinrichtungen, aber macht auch größere Veranstaltungen und versucht einfach massiv präsent zu sein. Fracking ist in diesem Swing State ein ganz wichtiger Industriezweig.
Fracking, das ist ja diese Technik, um Erdgas zu fördern, ist aus Umweltschutzgründen aber durchaus umstritten.
Da ist es tatsächlich so, dass sie, wie die Republikaner ihr auch anlasten, hin und her springt, also flip-floppt, ne? Vor noch ein paar Jahren war Kamala Harris eine Unterstützerin des Green New Deal und damit auch wollte sie Fracking verbieten.
There's no question I'm in favor of banning fracking.
Das sagt sie in einem CNN-Interview am 4. September 2019.
Jetzt natürlich weiß sie, ist das politisch nicht opportun, wenn man in diesem Wechselwählerstaat Pennsylvania die Wahlen gewinnen will und sagt eben nein, also Fracking will sie jetzt nicht mehr verbieten, das sei jetzt auch gar nicht nötig, weil die Energiewende auch so stattfinden könnte. Also es gibt schon Punkte, wo sie angreifbar ist und wo sie noch ganz schön nachlegen muss.
Bei welchem Thema muss Kamala Harris denn noch nachlegen?
Sie hat beispielsweise auch zum Thema Abtreibung einen Bus auf die Reise gebracht, der tingelt durchs ganze Land, weil in vielen Bundesstaaten eben auch das Thema Abtreibung in der einen oder anderen Form mit auf dem Stimmzettel steht. Und sie schickt natürlich die Leute, die sie um sich rum hat, demokratische Senatoren, demokratische Prominenz raus, um in ihrem Sinne Interviews zu geben und Wahlkampf zu machen. Also das ist schon eine sehr breite Strategie.
Und welche Rolle spielt in dieser breiten Strategie ihr Running Mate, Tim Walz?
Er ist nahbar. Folksy ist immer dieses Adjektiv, das im Zusammenhang mit ihm benutzt wird. Ne? Also irgendwie so volkstümlich. Er ist Jäger, begeisterter Jäger, aber trotzdem für stärkere Waffenkontrollen. Das sind ja alles diese Themen, die in der US-Gesellschaft wichtig und umstritten sind. Und er ist da einfach ein glaubhafter Grenzgänger, wenn man so will. Ne? Er ist jetzt nicht jemand wie viele sehr progressive Demokraten, die sagen, oh, Waffen sind des Teufels, darf man gar nicht. Sondern er ist doch Waffen, solange sie in vernünftigen Händen sind und man vernünftig mit ihnen umgeht, es sind überhaupt kein Problem. Aber was bitte machen Kriegswaffen in den Händen von Kindern? Er kann eben Menschen im Mittleren Westen, in diesen auch wichtigen Swing States, Wisconsin, Michigan und so weiter ansprechen, weil das eben ländlich geprägte Bundesstaaten sind, aus denen er kommt. Er stammt ursprünglich aus Nebraska und er kennt die Sorgen der in Anführungszeichen kleinen Leute, weil er eben der Mann aus dem Mittleren Westen, aus dem Volk ist, der ehemalige Lehrer, der ehemalige Coach des American Football Teams an seiner Schule, der Ex-Soldat, der die Sprache der Menschen im Mittleren Westen versteht und spricht und so nochmal den Appeal dieser beiden weiten soll. Also er hat eine Vita, in der sich, glaube ich, sehr viele Amerikaner wiederfinden.
Aber Tim Walz ist ja der Vizekandidat und Kamala Harris ist die gefeierte neue Kandidatin. Was muss sie denn politisch, inhaltlich liefern, um jetzt noch Wechselwähler überzeugen zu können?
Ja, ich würde mal sagen, das ist wirklich ihre schwächste Flanke, die Inhalte. Also die bleiben bisher so ein kleines bisschen wolkig. Also fangen wir mal an mit dem Wichtigsten, das ist die Wirtschaft.
If Kamala gets in, the United States will rapidly become a deindustrialized third world nation, like so many others have become.
Die volkswirtschaftliche Lage in den USA ist eigentlich gut, aber die Menschen spüren es nicht. Und das liegt daran, dass das Leben so wahnsinnig teuer geworden ist. Über 20% teurer in der Biden-Ära. Und viele lasten das einfach dem Präsidenten an. Und das färbt natürlich mit ab auf ihre Vizepräsidentin. Sie hat dann so ein paar noch relativ wolkige Vorschläge gemacht, wie man das Ganze denn besser in den Griff kriegen könnte. Darunter war unter anderem beispielsweise der Vorschlag, gegen Unternehmen vorzugehen, die Wucher betreiben. Aber Wucher ist nun mal nicht der Grund für diese hohe Inflationsrate und diese hohe Teuerungsrate. Also das wirkte schon für viele Wirtschaftsexperten so ein bisschen, was soll das jetzt? Mhm. Und dann sind es auch relativ populistische andere Vorschläge, beispielsweise, dass man jungen Leuten mit einem Startkapital von $25,000 auf den Weg hilft, wenn sie ein Haus kaufen wollen. Das ist ja hier ein ganz anderes Thema als in Deutschland. Die wenigsten Leute mieten, die meisten bilden ihr Vermögen über Hauskauf und das will sie den Menschen erleichtern. Aber wie das finanziert werden soll, das hat sie nicht verraten und es ist einfach auch umstritten, ob das wirklich der richtige Weg ist. Und dann ist es natürlich auch noch dieses riesige Thema Migration. Sie wurde von Joe Biden beauftragt, als Vizepräsidentin das Thema Migration zu bearbeiten. Das ist ein wahnsinnig schweres Thema, das wissen wir aus Europa. Und die Republikaner, vor allen Dingen Donald Trump, haben es eben auch geschafft, sie sozusagen zur Grenzzarin zu machen.
We had a border czar who was the border czar. She loved the title, but she didn't want to do the work because she's lazy. And probably more importantly than being lazy, she wants to have an open border. And you say, who would want an open border where criminals can pour into our country?
Sie war für das ganze Thema zuständig, aber sie war selten an der Grenze und die Situation dort über viele, viele Monate eben dramatisch, als wirklich jeden Tag Zehntausende von Menschen versucht haben, in die USA zu kommen. Also das sind so diese offenen Flanken, wo sie, glaube ich, noch ganz schön nachlegen muss in den nächsten, ja, knapp 60 Tagen.
Und Kamala Harris ist ja auch selbst Einwandererkind, sie ist Person of Color. Kann sie das im Wahlkampf auch für sich nutzen?
Ja klar, also ich glaube vor allem bei afroamerikanischen Frauen, das ist die Wählergruppe, die immer am verlässlichsten Demokraten ins Präsidentschaftsamt gewählt haben. Und es hilft ihr auch bei vielen anderen Minderheiten, weil sie eben Amerikanerinnen und Amerikanern zeigt, egal welche Hautfarbe ich habe und ob die Leute meinen Namen nicht richtig aussprechen können, es gibt die Möglichkeit, es bis ins Weiße Haus zu schaffen. Es ist also die Erfüllung des amerikanischen Traums. Also sie nutzt es beispielsweise auch, indem sie als Frau sozusagen das Thema Freiheit umdeutet. Das finde ich auch relativ bemerkenswert. Das ist ja eigentlich auch so ein Thema, mit dem vor allen Dingen Republikaner bislang immer punkten konnten. Wenig Staat, Eigenverantwortung, jeder ist seines Glückes Schmied, jeder ist frei. Und jetzt kommt eben Kamala Harris her und sagt, Freiheit, das ist eigentlich unser Thema.
We believe in a future where every person has the opportunity not just to get by, but to get ahead.
Denn Freiheit heißt doch auch, ich bin frei zu entscheiden, wie ich lebe, wie ich liebe, was ich in meinem Schlafzimmer mache.
I'm Kamala Harris and I approve this message.
Das ist auch nochmal so der Versuch, Identität, Familienrollen in Frage zu stellen oder vielmehr umzudeuten. Und zumindest an der eigenen Basis funktioniert das gut. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, in Teilen der Bevölkerung wird ihr das überhaupt nicht helfen. Und darauf sitzt beispielsweise Donald Trump. Er versucht das ja jetzt auch schon im Wahlkampf bei einem Auftritt, übrigens ausgerechnet bei der National Association of Black Journalists, also der Vereinigung schwarzer Journalisten, hat er beispielsweise gesagt, ja, ich weiß gar nicht, ist sie jetzt indisch oder ist sie schwarz? Erst war sie indisch, jetzt hat sie auf einmal eine Kehrtwende hingelegt, jetzt ist sie schwarz.
I've known her a long time indirectly, not directly very much, and she was always of Indian heritage and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black.
Es ist also der Versuch von Donald Trump, ihre Identität in Frage zu stellen, der Versuch, sie zu definieren als irgendwie anders. Und ich fürchte, das wird in Teilen der Bevölkerung auch Erfolg haben. Aber eine große Gruppe von Amerikanern, glaube ich, die kann sich eher mit Kamala Harris in dieser Frage identifizieren als mit Donald Trump.
In den jüngsten Umfragen von der New York Times zusammen mit dem Siena College liegen Trump und Harris fast gleich auf. Momentan liegt Trump 1 Prozentpunkt vor Harris. Wie aussagekräftig sind solche Umfragen knapp 2 Monate vor der Präsidentschaftswahl?
Also es gibt Umfragen, die sind wie immer Momentaufnahmen und da muss man wirklich vorsichtig sein, da kann noch ganz furchtbar viel passieren und auf vielerlei Ebene hat vielleicht Donald Trump auch bessere Karten. Wenn man nochmal genauer reinguckt in die wahlentscheidenden Swing States, 6 an der Zahl, dann liegt sie nur ungefähr in der Hälfte dieser 6 Staaten vor Donald Trump. Also da ist noch nicht alles gelaufen, sie muss schon noch ganz schön strampeln, um diese Wahl tatsächlich zu gewinnen.
Heute Nacht deutscher Zeit werden Donald Trump und Kamala Harris zum ersten Mal aufeinandertreffen. Bisher reden die im Wahlkampf nicht mit, sondern übereinander. Was sagen die beiden über den jeweils anderen?
Bei Donald Trump würde ich sagen, das ist die übliche Flut an Beschimpfungen. Er nennt Kamala Harris Comrade Kamala, also Genossin Kamala. Er behauptet, sie sei eine radikale Marxistin, die das Land in den Abgrund führen würde, dass das Land dann nicht mehr existieren würde.
Harris presidency means 4 more years of extremism, weakness, failure, chaos and probably World War III.
Er sagt, sie seien noch inkompetenter als Biden. Bei einer Pressekonferenz Anfang August beispielsweise hat er auch behauptet, Harris sei einfach nicht klug genug, not clever enough, um eine Pressekonferenz zu halten.
I really believe it.
Ja, und umgekehrt versucht Harris es ein bisschen anders. Sie verzichtet auf jeden Fall auf diese ganz persönlichen Attacken. Bei ihrer Rede beim Parteitag ist sie, hatte ich das Gefühl, so weit gegangen, wie sie gehen will. Da hat sie gesagt, Trump sei eigentlich ein unserious man, also ein Mann, den man nicht ernst nehmen könne. Aber wenn er Präsident werden würde, dann hätte das eben sehr ernsthafte Konsequenzen.
As a prosecutor, she put murderers and abusers behind bars. as California's Attorney General.
Also grundsätzlich gilt ja beim Verhältnis Kamala Harris zu Donald Trump, dass sie betont, dass sie die ehemalige Staatsanwältin ist. Sie sagt ja auch immer wieder gerne, sie kennt solche Typen wie Donald Trump und meint damit den Straftäter, den verurteilten Straftäter Donald Trump, den sie jetzt eben sozusagen politisch zur Rechenschaft ziehen will. Das ist natürlich so eine Warte der moralischen Überlegenheit. Das gilt für die Demokraten, glaube ich, schon immer, mehr oder weniger seit Donald Trump angetreten ist, Präsidentschaftskandidat zu werden. Hillary Clinton beispielsweise, die 2016 ja die Wahl verloren hat gegen Donald Trump, die hat sie auch deshalb verloren, weil die Leute in den sogenannten Flyover States von ihr als die Adorable Deplorables tituliert wurden, die Menschen, die irgendwie bemitleidenswert sind. Und das kam nicht gut an. Diese T-Shirts sieht man bei Trumps Wahlkampfveranstaltungen bis heute. Also diese Warte der moralischen Überlegenheit, die ist in Teilen der Bevölkerung hochproblematisch. Das kann ihr ein Stück weit auch auf die Füße fallen, wenn sie es damit übertreibt, denke ich.
Was ist deine Einschätzung? Was passiert, wenn die beiden aufeinandertreffen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch deutscher Zeit in ihrem ersten TV-Duell?
Es wird für Kamala Harris vor allen Dingen darauf ankommen, keine Fehler zu machen, weil ich glaube, sie hat bei dieser Debatte tatsächlich sehr viel mehr zu verlieren. Das liegt daran, dass man von Donald Trump eigentlich alles gewohnt ist und ich kann mir gar nicht vorstellen, was er da noch sagen soll, damit tatsächlich Leute wirklich ihre Meinung deshalb ändern. Aber vielleicht, wenn umgekehrt Kamala Harris sich irgendeine Panne oder eine unsichere Antwort oder ein blödes Lachen nicht verkneifen kann, dann hat sie möglicherweise ein Problem. Und ich glaube, sie muss vor allen Dingen darauf achten. Und bisher hat sie das ganz gut geschafft, dass sie sich nicht provozieren lässt von ihm durch diese eben sehr persönlichen Attacken. Ich finde, ein schönes Beispiel war, sie hat noch keine einzige Pressekonferenz gegeben, seit sie Kandidatin ist. Das zählen die Republikaner auch täglich nach. Und sie hat auch erst ein einziges Interview gegeben, nämlich bei CNN vor ein paar Tagen.
Madam Vice President, Governor Walz, thank you so much for sitting down with me and bringing the bus.
Und da wurde sie eben auch konfrontiert mit diesem Vorwurf von Trump, sie sei ja jetzt erst auf einmal schwarz. Und da hat sie einfach dann nur so ganz elegantes abtropfen lassen und hat gesagt:
Same old tired playbook. Next question, please.
Ach, das ist doch nur das alte, müde Drehbuch. Nächste Frage. Mhm. Wenn sie das so macht wie da in der Debatte, könnte ich mir vorstellen, da hat sie schon viel gewonnen. Wenn sie einfach sehr souverän und gelassen mit Trump umgeht und den Leuten vielleicht einfach nochmal vor Augen führt, dass in Wirklichkeit, so wie Tim Walz, ihr Vize, das ja schon vor ein paar Wochen geprägt hat, wenn Trump als sonderbar und merkwürdig, als weird aus dieser Debatte rausgeht und nicht sie.
These guys are just weird. That's who they are. So it isn't much else. Don't give them the power.
Also es steht viel auf dem Spiel für Kamala Harris im TV-Duell mit Donald Trump. Wie schätzt du es ein? Hält der Hype um sie bis zur Wahl?
Also das ist wirklich eine ganz schwere Frage mit diesen Prognosen, weil ich glaube, wir haben ja jetzt hier in den USA gerade wieder erlebt in den letzten 2 Monaten, dass sich alles ganz schnell komplett ändern kann, ne? Also ich meine, kaum einer erinnert sich wirklich noch dran, dass Donald Trump fast einem Attentat zum Opfer gefallen wäre. Das ist noch nicht lange her, da redet keiner mehr drüber. Ne?
Ja.
Und Joe Biden ist Geschichte, obwohl er es vor 2 Monaten noch nicht war, so ungefähr. Mhm. Also insofern bin ich da skeptisch, was den Hype selber angeht. Ich denke, da wird sich ein bisschen mehr Nüchternheit auch breit machen. Und es hängt ganz stark von Kamala Harris ab, ob sie es schafft, mit ihrem Team tatsächlich inhaltlich so zu punkten, dass die Leute sagen, okay, vielleicht ist sie alleine an dieser enormen Teuerungsrate gar nicht schuld. Vielleicht hat sie tatsächlich ein paar gute Ideen, wie es uns wieder besser gehen kann. Und ich gebe ihr eine Chance.
Julia, vielen Dank dir.
Sehr gerne.
Julia Kastein aus dem ARD-Studio Washington ist in den USA ganz nah dran am Wahlkampf vor den Präsidentschaftswahlen am 6. November und verfolgt natürlich auch das TV-Duell Kamala Harris vs. Donald Trump live. Das könnt ihr auch. Das erste überträgt es live ab 2.50 Uhr. Alle Updates, Analysen und Einschätzungen danach findet ihr dann auf tagesschau.de. Autorin dieser Folge ist Lisa Henschel. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Fabian Zweck und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss!
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen.
Und ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und in unserem gemeinsamen Podcast Amerika, wir müssen reden, sprechen wir nicht nur über Donald Trump.
Manchmal ruft ein Interviewpartner auch direkt bei Trump an, wie zum Beispiel Kid Rock.
Zückt sein Handy und wählt eine Nummer und nach zweimal Klingeln hat es auf Lautsprecher gestellt. Wer war dran? Donald Trump.
Oh nein, echt?
Ja. Und dann sagte Donald Trump nur, yeah, guys, treat Bob nicely, he's a good guy. Und dann war nur ein kurzes Gespräch, aber es war schon ein skurriler Moment.
Amerika, wir müssen reden. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt.